Hallihallo, da sind wir wieder, eure Lieblingskrimschnackerinnen. Wir sind auch nicht nur Krimschnacker, sondern auch Kriminologinnen. Und mein Name ist Annelie.
Und ich bin Marie, hi.
Ihr hört Krimschnack, den Kriminologie-Podcast. Und Marie, bevor wir anfangen, vielleicht ganz kurz, bist du in Sommerferienstimmung? Bei uns in Hamburg haben gerade die Sommerferien angefangen. Wie ist das bei dir?
Nee, nicht unbedingt. Wieso?
Schade irgendwie, ne? Weil ich habe neulich festgestellt, ich meine, gut, wenn man Kinder hat, ist das mit den Sommerferien irgendwie auch dann nochmal so eine ganz andere Sache, weil man dann ja Kinderbetreuung und diese ganzen Sachen irgendwie unter einen Hut bringen muss. Und ich habe einfach festgestellt, dass dieses Gefühl von früher halt überhaupt nicht mehr aufkommt. So.
Nee, jetzt musst du ja auch alles planen. Früher wurde alles für dich geplant.
Ja, total. Ich manchmal, wie sehr ich mich dahin so zurücksehne, einfach so zu sagen, oh, jetzt 6 Wochen frei und einfach in den Tag hineinleben und irgendwelche Eltern planen irgendwelche Urlaube oder man chillt einfach. Ich weiß auch nicht. Ich vermisse das irgendwie sehr.
Ja, das stimmt. Das wäre wirklich, wirklich schön.
Naja, aber okay. bevor wir da jetzt zu sehr abschweifen, fangen wir doch mal an. Wir nehmen euch heute wieder wie immer mit in die Welt der Kriminologie, also in die Welt rund um das Thema Kriminalität und allem, was dazu gehört. Wir beschäftigen uns heute und auch noch in den nächsten beiden Folgen mit der Frage, was eigentlich Armut und soziale Ungleichheit mit der Entstehung und auch mit der Bewertung von Kriminalität zu tun haben. Das ist ein, wie ich finde, sehr interessantes, aber eben auch sehr komplexes Thema, weswegen wir es ein bisschen aufgeteilt haben. Heute werden wir erstmal schauen, was Armut überhaupt mit der Entstehung von Kriminalität zu tun hat. Und in den nächsten beiden Folgen werden wir uns unser Strafsystem von den zugrunde liegenden Gesetzen bis hin zu den Gerichten, die letztlich entscheiden, mal ein bisschen genauer ansehen und schauen, ob und inwiefern Klassismus hier eventuell eine Rolle spielt. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt mal los.
Krimschnack. Der Kriminologie-Podcast.
Ja, genau. Wir wollen heute über Armut sprechen und das ist ein Begriff, den man ja durchaus auch häufiger hört, aber für manche Leute ist vielleicht nicht ganz klar, was das konkret bedeutet, weil es natürlich auch unterschiedliche Definitionen gibt. Die Armutsdefinition der EU besagt zum Beispiel, dass verarmte Personen Einzelpersonen, Familien und Personengruppen sind, die über so geringe materielle, kulturelle und soziale Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem jeweiligen Mitgliedstaat, in dem sie leben, als Minimum annehmbar ist. Was das aber konkret bedeutet, also ab wann man jetzt wirklich arm ist und wie man das bestimmen kann, das ist natürlich die Frage. Und auch wenn, Annelie, wenn du dich erinnerst, an genau so einer Stelle standen wir auch schon mal in unserer White-Collar-Episode, als wir auch darüber gesprochen haben, wie man überhaupt Reichtum definiert, was ja eben auch durchaus ein vielschichtiges Konstrukt ist, bei dem die Grenzen alles andere als allgemeingültig definiert sind. Und ähnlich verhält sich es jetzt eben auch für Armut. Auch das ist ein sehr vielschichtiges Phänomen, das allerdings im Vergleich zu Reichtum sehr vielschichtige Probleme für die Betroffenen aufwirft und deshalb natürlich auch nochmal sehr viel wichtiger ist, dass wir das hier besprechen. Um Armut generell und auch Armutsgrade zu bestimmen, kann man sich verschiedene Aspekte von Armut ansehen, nämlich die absolute, die relative und die gefühlte Armut. Das hast du ja auch in deiner Krimshort schon mal definiert, aber nur um nochmal das ganz kurz für die Leute aufzufrischen, die vielleicht noch nicht reingehört haben oder sich nicht mehr so gut dran erinnern können. Die absolute Armut beschreibt die Situation, wenn Menschen es sich nicht leisten können, ihre absoluten Grundbedürfnisse zu befriedigen, also sowas wie Miete oder Essen oder so. Die relative Armut setzt, wie das Wort relativ auch schon andeutet, den Mensch in Beziehung zu seinem Umfeld, also wie dieser Mensch im Vergleich zu anderen Menschen dasteht. Und zwar spricht man dann von relativer Armut, wenn das Einkommen eines Menschen unter dem durchschnittlichen Einkommen eines Landes liegt. Also anders als die absolute Armut bezieht sich die relative Armut auf soziale Ungleichheit. Und zur Messung der relativen Armut wird häufig das Pro-Kopf-Einkommen eines Haushalts herangezogen, um zu vergleichen, wie die Leute im Vergleich auf Länder- oder Bundesebene halt so stehen. Und das wird eben nicht haushaltsunabhängig gemacht, sondern für den Haushalt gemessen pro Kopf, weil es ja einen erheblichen Unterschied ausmacht, ob man mit 40.000 Euro zum Beispiel nur sich selbst versorgt oder als alleinerziehende Person auch noch zwei Kinder mit ernähren und einkleiden und so weiter muss. Die Daten hierfür können zum Beispiel dem Mikrozensus oder dem sozioökonomischen Panel entnommen werden, die solche Daten erheben. Also falls ihr da mal an einem Beispiel interessiert seid, wie sowas methodisch in der Praxis aussehen könnte, dann könnt ihr zum Beispiel mal den Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbands ansehen. Die verwenden da die Mikrozensusdaten und genau. Diesem Armutsbericht zufolge nimmt die Armut in Deutschland seit langem auch ungebrochen zu. Also ja, natürlich gibt es Armut auch in Deutschland. Und seit 2006 kann man dem Paritätischen Gesamtverband zufolge einen Trend einer sich immer weiter verschärfenden Lage verzeichnen. Wobei dem Bericht zufolge die Pandemie und Inflation auch nochmal dazu geführt haben, dass die Zahlen massiv angestiegen sind. Also 2021 lebten ihren Berechnungen zufolge 14,1 Millionen Menschen in Armut. Und dabei wurden bestimmte Gruppen wie Obdachlose oder auch Menschen in Pflege- und Wohnheimen oder in Gefängnissen nicht mitgezählt, weshalb eben auch davon auszugehen ist, dass die Zahlen noch sehr viel höher liegen als das. Und von den Menschen, die mitgezählt wurden, sind vor allem Alleinerziehende besonders häufig von Armut betroffen, aber auch Paare mit drei und mehr Kindern und Einpersonenhaushalte. Besonders häufig von Armut betroffen sind außerdem auch Menschen ohne deutschen Pass, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss. Und auch Frauen weisen eine höhere Armutsquote auf als Männer. Und Kinder und Jugendliche sind auch ganz besonders häufig von Armut betroffen. Also so viel mal zur relativen Armut. Es gibt aber natürlich auch noch die gefühlte Armut. Und hierbei geht es dann nicht um harte Zahlen, sondern das ist eben ein subjektiver Faktor, der erfüllt ist, wenn sich ein Mensch aufgrund seiner finanziellen Möglichkeiten ausgegrenzt und oder diskriminiert fühlt. Also wenn er zum Beispiel in der Schule wegen seiner Kleidung gemobbt wird oder von sozialen Events ausgeschlossen wird oder mitbekommt, dass er es im Vergleich zu anderen Menschen schwieriger auf dem Berufs- oder Arbeitsmarkt hat. Darin jetzt weiter einzusteigen, würde für unsere heutigen Zwecke zu weit führen. Aber zum Glück hat Annelie zum Thema Armut und Klassismus ja auch schon eine Krimshort hochgeladen. Und ich werde auch demnächst noch mal eine Krimshort wahrscheinlich hochladen, in der ich euch über eine sehr spannende Art erzählen möchte, Armut und Reichtum zu messen. Denn wie eben auch schon deutlich wurde, geht es dabei ja nicht immer nur um harte Zahlen, sondern es gibt noch sehr viele weitere Faktoren wie Verwirklichungschancen, Teilhabe und andere Faktoren, die die Lebensumstände eines Menschen halt massiv prägen können.
Mir hat gefallen, dass du gerade, als es um die Krimshorts ging, eigentlich nur zwei Optionen aufgemacht hast. Nämlich entweder haben die Leute noch nicht reingehört oder sie können sich nicht mehr dran erinnern. Nicht reinhören wollen ist keine Option.
Nee.
Finde ich gut, genau. Also ich hatte tatsächlich gerade ja eine Krimshort zum Thema Armut, soziale Ungleichheit und Klassismus hochgeladen. Und das Thema Klassismus wird uns ja auch durch die nächsten Folgen begleiten. Deswegen will ich auch das nochmal ganz kurz auffrischen. Das habe ich in der Krimshort auch erklärt. Aber trotzdem, ganz kurz nochmal. Also Klassismus beschreibt die individuelle, aber vor allem auch strukturelle Diskriminierung von ärmeren Menschen, die weit über Vorurteile hinausgeht. Klassismus hat viele Überlappungspunkte zu anderen Diskriminierungsformen, wie zum Beispiel Rassismus, bei denen Menschen einfach für bestimmte Attribute ausgegrenzt oder abgewertet werden. Und Klassismus wiederum richtet sich besonders gegen einkommensarme, erwerbslose und wohnungslose Menschen, aber nicht ausschließlich. Diese Menschengruppen sind nur besonders stark von den Effekten von Klassismus betroffen. Es ist auf jeden Fall ein Phänomen, das ja ein problematisches Phänomen ist, das sich durch die gesamte Gesellschaft zieht und sich nicht nur im zwischenmenschlichen Miteinander, sondern auch strukturell bemerkbar macht. Und zwar eigentlich in allen Lebensbereichen wie Gesundheitsversorgung, der generellen Lebenserwartung, den Möglichkeiten auf Wohnraum, Bildung, bestimmte Jobchancen, dem Zugang zu kultureller und politischer Teilhabe, Netzwerken und eben auch Macht. Und wir stellen uns heute mal die Frage, wie Armut und Kriminalität zusammenhängen, denn wir sind ja ein kriminologischer Podcast, deswegen ist das natürlich so ein bisschen auch unser Engel, den wir da betrachten. Und uns interessiert eben auch, ob und inwiefern Klassismus unseren Blick auf Kriminalität und den gesellschaftlichen und auch behördlichen Umgang damit prägt. Und dafür müssen wir uns natürlich zuallererst vielleicht mal angucken, was wissen wir denn eigentlich genau? Also was wissen wir zum Beispiel aus offiziellen Statistiken über den Zusammenhang zwischen Armut und Kriminalität?
Mhm. Genau, es gibt ja immer die unterschiedlichsten Statistiken, die von staatlicher Seite veröffentlicht werden, wie zum Beispiel die PKS, die die polizeilich registrierten Tatverdächtigen und Straftaten und Opferzahlen eben veröffentlicht. Und dieser Statistik zufolge, also nur um euch mal einen kurzen Überblick zu geben, waren 2023 die häufigsten Straftaten einfacher und schwerer Diebstahl mit je einem Anteil von 19,7 und 13,5% an allen polizeilich registrierten Straftaten, dicht gefolgt von Betrugsdelikten, Körperverletzungen, Sachbeschädigung und Rauschgiftdelikten. Wie immer kamen aber auch Sexualdelikte und Straftaten gegen das Leben im Verhältnis zu allen anderen Delikten sehr selten vor, mit je 2,1 und 0,1%. Also wirklich nur, um euch mal eine kurze Vorstellung von der Verteilung zu geben der Delikte. Und diese Deliktsbereiche, die ich jetzt gerade angesprochen habe, haben 2023 fast 80% aller Straftaten ausgemacht, die 2023 polizeilich registriert wurden. Die restlichen 21,4% laufen dann unter Sonstige. Aber um den Bogen zu unserem heutigen Thema zu spannen, kann man aus diesen staatlich geführten Statistiken leider nicht herauslesen, inwieweit diese Delikte zum Beispiel aus Überlebensnotwendigkeit oder Langeweile oder Habgier oder sowas heraus begangen wurden. Und auch die Strafgefangenenstatistik zum Beispiel führt zwar auf, für wie lange die Strafgefangenen verurteilt wurden, für welche Delikte oder zumindest für eine Auswahl an Delikten oder auch welche Art von Strafe sie erhalten haben, auf welche Art sie untergebracht oder verurteilt wurden, also zum Beispiel Geldstrafe, Freiheitsstrafe, Sicherungsverwahrung und sowas. Und es wurden außerdem auch das Alter, der Wohnsitz, der Familienstand oder das Geschlecht festgehalten, was immer noch übrigens nur binär erfolgt. Und teilweise auch die Nationalität der Strafgefangenen, aber die Motive und auch die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Täters oder einer Täterin werden in diesen Statistiken einfach nicht mit erhoben, sodass man sich hier eben eher auf wissenschaftliche Studien verlassen müsste, die diese sozialen Merkmale genauer untersucht haben, zum Beispiel jetzt, was weiß ich, durch Interviews mit Strafgefangenen oder ehemals kriminell in Erscheinung getretenen oder durch eine Untersuchung von Gerichts- oder Fallakten oder so.
Ja, aber ein Glück gibt es ja auch neben diesen offiziell erhobenen Statistiken und Auswertungen auch noch immer KriminologInnen weltweit, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen und Daten dann nochmal spezifischer auswerten oder eigene Daten erheben. Und da ist es tatsächlich so, dass vor allem international sowohl Hell- als auch Dunkelfeldstudien in der Vergangenheit immer wieder eine Korrelation zwischen Armuts- und Kriminalitätsraten festgestellt haben. Ich tue euch einige dieser Studien und Hinweise und so auch nochmal in die Shownotes und auch so eine Übersichtsarbeit, die ich gefunden habe, die ich wirklich sehr gut fand. Oft wurde bei der Auswertung offizieller Zahlen in verschiedenen Ländern festgestellt, dass die unteren sozialen Schichten häufiger kriminell in Erscheinung treten als die höheren, also ganz generell. Und dabei geht es auch nicht nur, wie man ja jetzt denken könnte, so um Aneignungsdelikte wie Diebstahl, Raub und so weiter, bei dem es eben darum geht, ne, irgendwas sich anzueignen, sondern auch um Gewaltkriminalität tatsächlich. Und die höheren Schichten wurden, wenn überhaupt, vor allem mit Vermögens- und Wirtschaftsdelikten registriert. Was jetzt natürlich, das muss man an der Stelle, finde ich, nochmal dazu sagen, nicht bedeutet, dass ein reicher oder ein reicherer Mensch nicht auch Gewaltdelikte begeht, ne, oder Aneignungsdelikte. Überhaupt nicht, sondern es ist jetzt statistisch gesehen, ne. Aber wir dürfen dabei eben auch unsere Folge zu White-Collar-Crime und Geldwäsche nicht vergessen. Das hat Marie vorhin ja auch schon mal angesprochen, als es um die Definition ging. Und es ist ja, wie wir in den Folgen festgestellt haben, so, dass Vermögens- und auch Wirtschaftskriminalität oft viel unsichtbarer und auch schwerer nachzuweisen sind. Das ist einfach mal ein grundsätzliches Problem, weswegen natürlich auch da man einfach feststellen muss, dass wahrscheinlich das Dunkelfeld auch dementsprechend groß ist. Ob es aber tatsächlich auch einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Armut und Kriminalität gibt, ist in der kriminologischen Forschung sehr umstritten. In internationalen Dunkelfeldstudien war der direkte Effekt der Klassenzugehörigkeit auf Kriminalität im Allgemeinen eher schwach. Zwei Beispiele davon packe ich euch mal in die Shownotes. Und viele ExpertInnen gehen deshalb eher davon aus, dass viele verschiedene Prozesse und auch Mechanismen so eine Art Mittlerwirkung haben, also dazwischenwirken zwischen diesen beiden Sachen, ne, Armut und Kriminalität, und nicht der direkte Zusammenhang sozusagen das Erklärende ist. Und es gibt zwei große Probleme, wenn man einen direkten Zusammenhang überprüfen will. Erstens, man muss sich ja fragen, worum geht's eigentlich genau? Marie hat das ja schon gerade erklärt, ne? Also geht es um absolute Armut oder geht es um relative Armut, also eher um soziale Ungleichheit? Und das ist ja beides so eng miteinander verbunden, dass man es eigentlich kaum auseinandergedröselt kriegt in solchen Studiendesigns. Außerdem muss man auch Effekte auf das Individuum unterscheiden von Effekten auf zum Beispiel Nachbarschaften, die zum Beispiel die Ausübung von sozialer Kontrolle beeinflussen können. Im internationalen Vergleich sieht man oft, dass höherer Lebensstandard und zunehmende Entwicklung eines Landes Kriminalität eher verringern, also ganz allgemein gesprochen. Gleichzeitig kann man aber auch beobachten, dass Kriminalität mit zunehmender Entwicklung auch zunehmen kann, nämlich dann, wenn soziale Gegensätze sich verschärfen und Tatgelegenheiten zunehmen. Also man merkt, ne, auch da, wenn weitere Effekte bzw. weitere Aspekte dazukommen, dann wiederum kann man das Gegenteilige beobachten. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen und man merkt, das Ganze ist super komplex. Es ist aber wahrscheinlicher, dass also nicht Armut an sich Kriminalität erzeugt, sondern eher soziale Ungleichheit bzw. eben dieses subjektive Empfinden, von dem auch Marie gerade gesprochen hat, von Ungerechtigkeit und auch Mangel. Für die Kriminalitätsverteilung in europäischen und nordamerikanischen Städten zeigte sich zum Beispiel sowohl in Hell- als auch in Dunkelfeldstudien ein enger Zusammenhang zwischen Kriminalität und verschiedenen Indikatoren sozialer Benachteiligung, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit oder auch Einkommensarmut. Halten wir also mal fest, es ist wahrscheinlich, dass nicht Armut an sich, sondern vor allem soziale Ungleichheit einen Einfluss auf die Entstehung von Kriminalität hat. Dabei ist aber nach der aktuellen Studienlage sehr schwer darüber zu urteilen, ob soziale Ungleichheit Menschen motiviert, straffällig zu werden, eben weil sie wenig haben und deswegen aus Frust oder aus unterschiedlichen Aspekten heraus dann straffällig werden, oder ob der stärkere Faktor darin liegt, dass Ungleichheit zum Zerfall der informellen Sozialkontrolle in bestimmten Gegenden führt, wodurch Tatgelegenheiten geschaffen und Menschen, ja, die vielleicht sowieso so ein gewisses Maß an krimineller Energie haben, dann nicht mehr davon abgehalten werden, Straftaten zu begehen. Wie gesagt, ich verlinke euch mal eine super gute Übersichtsarbeit dazu in den Shownotes. Schaut da auf jeden Fall gerne nochmal rein, denn es gibt da noch super viele interessante Aspekte dazu. Aber ja, wie immer sind wir natürlich in der Zeit ein bisschen knapp bemessen. Deswegen jetzt das nur mal so als Übersicht für euch ganz kurz.
Genau, und wir haben uns natürlich auch gefragt, welche Anhaltspunkte es möglicherweise noch geben könnte. Also könnte man zum Beispiel sagen, dass die Kriminalitätsrate in Ländern oder Regionen mit größerer sozialer Ungleichheit höher ist als in reicheren Ländern oder Regionen. Da ist Annelie ja zum Teil gerade auch schon drauf eingegangen. Und ich muss auch sagen, das ist nicht so leicht zu beantworten, weil das mehrere wissenschaftliche Paper wären, die man damit füllen könnte und die damit auch schon gefüllt wurden natürlich. Deshalb ist die sehr kurze Antwort ja. Es gibt vereinzelt statistische Zusammenhänge, wie Annelie auch gerade schon gesagt hat, zwischen Armut oder sozialer Ungleichheit und Kriminalität. Aber insgesamt, also dieses Gesamtbild zu diesem Zusammenhang war in der Vergangenheit eher uneindeutig. Und das finde ich auch ganz wichtig, mit diversen methodischen und Interpretationsproblemen auch behaftet. Und ja, es gibt auf jeden Fall auch noch weitere Anhaltspunkte, die das Entstehen von Kriminalität begünstigen können und die entweder mit Armut und sozialer Ungleichheit einhergehen oder sogar die viel bedeutsameren Faktoren hinter Armut sind, um Kriminalität zu erklären. Um den Zusammenhang zwischen Armut und Kriminalität zu untersuchen, müsste man, finde ich, zum Beispiel auch näher hinsehen, wie die soziale Ungleichheit gemessen wird, weil ich ja auch gerade die methodischen Probleme angesprochen hatte. Also einmal könnte man das ja im Vergleich zu anderen Ländern machen oder innerhalb des Landes oder einer Region, einer Stadt, wie auch immer. Und dann auch von welcher Form von Ungleichheit wir überhaupt sprechen. Also auch das hatte Annelie gerade gesagt, ne? Also absolute relative Armut und so weiter. Oder auch von welcher Art von Kriminalität sprechen wir und in welchem Zeitraum. Wenn wir den Fokus auf die Situation jetzt zum Beispiel innerhalb eines Landes legen, könnte man sich auch ansehen, wie die Ungleichheit überhaupt zustande kommt. Also welche weiteren gesellschafts- oder sozialpolitischen Faktoren spielen da überhaupt eine Rolle? Da könnte man zum Beispiel fragen, worin die Ungleichheit am größten ist, im Bereich der Bildung, des Einkommens, der kulturellen und politischen Teilhabe, Chancengleichheit, Zugang zur Gesundheitsversorgung oder dem Arbeits- und Wohnungsmarkt oder einer Mischung aus all diesen und mehr Faktoren. Man könnte auch schauen, ob es bestimmte Gruppen gibt, die benachteiligt werden, zum Beispiel Frauen, nicht-weiße oder queere Menschen, oder ob sich diese Ungleichheit davon losgelöst auf die gesamte Bevölkerung verteilt. man könnte betrachten, wie gespalten die Gesellschaft ist, zum Beispiel aufgrund von Einkommens- oder auch politischen oder kulturellen Unterschieden. Für den deutschen Großstadtkontext konnte zum Beispiel beobachtet werden, dass Segregation, also die Aufspaltung der Gesellschaft in bestimmte Gruppen, eine bedeutsame Rolle dabei spielt, um Kriminalitätsbelastungen zu erklären. Außerdem könnte man auch gucken, ob das politische System, in dem diese Menschen leben, die soziale Ungleichheit versucht zu beheben oder ob sie das Fortbestehen oder die Vertiefung der gesellschaftlichen Zerklüftung durch bestimmte Policies vielleicht sogar noch fördert. Also ihr merkt schon, es gibt viel, was man da in die Untersuchung mit einbeziehen könnte und wie ich finde eben auch müsste. Das ist aber natürlich auch immer so eine Frage, was da jetzt in das Studiendesign alles so reinpasst. Aber genau, alles wichtige Aspekte. Und das war jetzt natürlich auch keine erschöpfende Liste. Und weil das eben alles so komplex ist, sind die empirischen Befunde bisher eben auch so uneindeutig. Man muss bei dem Thema auch bedenken, dass Regionen mit hohen Kriminalitätsraten häufig einfach noch sehr viel mehr Probleme haben als soziale Ungleichheit. Und auch schwache politische Systeme und Korruption können zum Beispiel zu gesellschaftlichen Spannungen führen, die dann möglicherweise auch die soziale Ungleichheit verschärfen und die das Entstehen von Kriminalität begünstigen. Aber wie gesagt, insgesamt muss man da mit Aussagen sehr vorsichtig sein und auch den geografischen und zeitlichen Kontext immer mit bedenken und die methodischen Unterschiede, die zu solchen Ergebnissen geführt haben, mit bedenken, weil unterschiedliche Operationalisierungen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können, die dann natürlich auch wiederum unterschiedliche theoretische Positionen stützen können. Und damit kommen wir nämlich auch zu den theoretischen Positionen, um euch mal eine Vorstellung davon zu geben, von welchen theoretischen Positionen man da so ausgehen könnte, wenn man das Thema untersuchen möchte, dachten wir uns, geben wir euch jetzt auch mal einen kurzen Überblick.
Ich musste gerade noch dran denken, als du das gerade so ausgeführt hast, wie komplex das ist und welche Aspekte da alle noch eine Rolle spielen können und was damit was zusammenhängt und so. Immer wenn ich irgendwie so Gespräche mit Freunden oder auch mit Familienangehörigen führe über solche Themen, kommt man ja immer dahin, dass man ganz häufig, ne, wenn man es aus wissenschaftlicher Perspektive betrachtet, dann genau diese Einwände eben einbringt, zu sagen, ja, so einfach, wie du es darstellst, ist es dann vielleicht nicht. Und dann immer wieder dieses, oh, du immer mit deinem Wissenschaftsscheiß, das ist irgendwie, da musste ich gerade voll dran denken, als du das so ausgeführt hast, das ist ja total richtig und auch wichtig, deswegen sind wir ja auch hier und machen das auch, um einmal aufzuzeigen, wie komplex solche Sachen eben sind und dass die einfachen Zusammenhänge eben oft nicht die richtigen sind oder nicht zwangsläufig. Ja, da musste ich nur kurz dran denken und dachte so, nicht, dass jetzt gerade Hörer auch da sitzen und denken so, oh, okay, wir wissen wieder, dass wir nichts wissen oder dass es kompliziert ist.
Also so geht's mir auch, also auch häufig auch im Gespräch mit anderen Menschen, also gerade wenn die nicht aus der kriminologischen Bubble kommen. Aber mir ging es tatsächlich auch während der Recherche so, dass ich dann so ein bisschen auch so dachte, ja Marie, ja. Das ist ja mal wieder typisch, aber ich fand es halt trotzdem wichtig, das mal so zu sagen, weil ich immer so das Gefühl habe, dass wenn man es sich mit der Antwort, gerade was Armut angeht, zu leicht macht, dass das eben auch häufig so stigmatisierende Positionen reproduziert und verschärft.
Ja, total, total. Deswegen sage ich ja, ich finde das auch super wichtig. Aber das Gefühl kam gerade bei mir auch auf und ich habe das ja auch während der Recherche ganz oft. Wir sind ja auch nur Menschen und natürlich wünschen wir uns manchmal auch einfache Antworten. Ja. Weil ich meine, einfache Antworten bringen dann irgendwie einfache Lösungen und dann kann man sagen, ja, so, ist doch klar, liegt doch auf der Hand. Aber es ist eben dann oft nicht so, so ja. Wie in dem Fall auch.
Leider nein, leider gar nicht.
Genau. Aber trotzdem, genau, also wenn man der Annahme jetzt mal folgt, dass arme Menschen tatsächlich häufiger kriminell sind oder zumindest häufiger kriminell in Erscheinung treten und man sich dann anschauen möchte, wie Marie gerade sagt, woran könnte das dann liegen, dann schaut man sich gerne kriminologische Theorien an natürlich, das machen wir ja auch gerne, ne? Hört gerne in unsere Krim-Shorts rein, da hört ihr einige. Und man kann jetzt an der Stelle aber zwei grundsätzliche Abzweigungen nehmen, würde ich mal sagen. Also bei meinen Ausführungen gerade zur aktuellen Studienlage habt ihr ja schon gehört, dass der Blick dabei in erster Linie, also wenn es jetzt mal um die Untersuchungen geht, ganz häufig auf den TäterInnen liegt, beziehungsweise auf ihrem sozialen Umfeld. Man kann und wie ich finde sollte, den Blick aber auch auf die Wahrnehmung und den gesellschaftlichen Umgang mit Kriminalität werfen. Also das sind sozusagen die zwei unterschiedlichen Winkel, mit denen man das Ganze betrachten kann. Fangen wir mal mit der ersten Möglichkeit an, also mit den TäterInnen selbst, also mit den Menschen, die Straftaten begehen. Die, also so wird es ja zumindest häufig dargestellt und auch wahrgenommen, würde ich mal sagen, in vielen Deliktsbereichen dann überproportional häufig der sogenannten Unterschicht angehören. Und jetzt ist ja die Frage, liegt das eventuell in ihrer Natur? Also sorgen eventuell sogar die gleichen genetischen Faktoren oder andere biologische Faktoren dafür, dass Menschen kriminell werden, vielleicht auch dafür, dass sie eher arm sind oder auch andersrum, wie auch immer. Und an der Stelle kürze ich das Ganze mal ab und sage ganz deutlich, so einfach ist das definitiv nicht. Ne? Da sind wir wieder an dem Punkt, so einfach ist es nicht. Aber an der Stelle, diesen Zusammenhang sollte man so auf jeden Fall nicht herstellen. Und wir haben auch schon mal eine ganze Krimshort zu diesen biologischen Theorien und auch der Problematik damit gemacht. Hört da auf jeden Fall gern noch mal rein. Aber so viel vielleicht nur zu diesem Aspekt, auf den ja manche Menschen dann durchaus kommen.
Ja. Ein weiterer Ansatz, den man hier auch heranziehen könnte, bilden die sogenannten Anomie- und Strain-Theorien. Also die gehen jetzt mal ganz grob gesagt davon aus, dass das Umfeld eines Menschen einen entsprechenden Druck auf sie ausübt, der es ihnen erschwert, sich gesellschaftlich konform zu verhalten oder der unter Umständen dazu führen kann, dass sie entscheiden, dem Druck nachzugeben und mit kriminellem Verhalten den Druck zu mildern, ihm auszuweichen oder ihn zu beseitigen. Und diesen Theorien wird immer wieder, ich sage jetzt mal, vorgeworfen, dass sie nur bestimmte Bereiche von Kriminalität erklären würden und zum Beispiel auch eher Kriminalität, die von ärmeren Menschen begangen wird. Also das hört man ja immer mal, aber das ist nur teilweise richtig. Darauf bin ich auch schon mal in einer meiner Krimshorts zu Merton und Agnew eingegangen. Denn einerseits haben diese Theorien natürlich, wie alle anderen Theorien auch, ihre Limitierungen. Und was auch richtig ist, ist, dass der Strain auf ärmere Menschen sehr viel stärker wirkt als auf reichere Menschen. Deshalb könnte man davon ausgehen, dass kriminelles Verhalten von ärmeren Menschen durch diese Theorien etwas besser erklärt werden kann als das kriminelle Verhalten von reicheren Menschen. Aber andererseits können natürlich auch reichere Menschen irgendeine Form von Strain spüren, weil es immer reichere Menschen in der eigenen Bubble gibt und die wenigsten Menschen sich ja mit dem zufrieden geben, was sie haben, sodass da auch Gruppenzwänge oder die gefühlte Not, den Status aufrechtzuerhalten oder sowas mit reinspielen könnten. Insofern könnten diese Theorien meinem Verständnis nach durchaus auch auf Kriminalität durch Reichere angewendet werden. Aber dabei geht es dann eben in der Regel nicht um überlebensnotwendige Aktionen, die kriminalisiert sind, wie zum Beispiel Essensbeschaffung durch Containern. Ja, und was mir auch noch wichtig ist zu betonen an dieser Stelle, ist, es ist nicht so, dass diese Anomie- und Strain-Theorien davon ausgehen, dass zwischen Armut und Kriminalität ein kausaler Zusammenhang bestünde. Also das ist definitiv nicht so. Aber wenn euch das nochmal näher interessiert, dann hört einfach nochmal in die Krimshorts über Durkheim, Merton und Agnew rein. Und wahrscheinlich wird es demnächst auch noch eine weitere Krimshort in diesem Bereich geben.
Ja, genau. Also die Anomie- und Strain-Theorien sind so die, die einem als erstes in den Sinn kommen, wenn man jetzt über den Zusammenhang von Armut und Kriminalität nachdenkt. Auf jeden Fall. Zumindest wenn man Kriminologie studiert hat, dann ist das so, finde ich, so das Erste. Aber auch viele der anderen kriminologischen Theorien haben durchaus Bezüge dahin. Ne? Also zum Beispiel die Situational Action Theory. Dazu gibt es noch keine Krimshort, die wird aber definitiv noch kommen. Darauf dürft ihr gespannt sein. Aber vielleicht an der Stelle schon mal ganz kurz. Also die sieht kriminelle Handlungen als das Ergebnis eines Wahrnehmungs- und Entscheidungsprozesses. Und auch hier haben die beiden Autoren argumentiert, dass Menschen, die sozial benachteiligt sind, häufiger mit dem Gesetz in Konflikt geraten, weil sie im Laufe ihres Sozialisationsprozesses, also ihres Prägungsprozesses im Leben, eine höhere Kriminalitätsneigung entwickeln und häufiger auch kriminogenen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Also einer Umwelt, wo Kriminalität eben stattfindet und eine Umwelt, die Kriminalität eher fördert. Und dafür sind Wikström und Treiber, also so heißen die beiden Autoren, zufolge wiederum Prozesse der sozialen und der Selbstselektion verantwortlich. Wie gesagt, dazu machen wir nochmal eine Krim-Short, das vielleicht nur an der Stelle ganz kurz. Und dann gibt es in der Kriminologie ja auch noch die Theorie der sozialen Desorganisation. Bei der geht es eher um den Raum, in dem Menschen eben leben. Und der Hintergrund war hier, dass man festgestellt hat, dass bestimmte Orte, meistens geht es dabei tatsächlich um Gebiete, in denen eher arme und sozial abgehängte Menschen leben, also sogenannte Ghettos. In den USA wurde das sehr intensiv untersucht, die nicht nur durch viel Fluktuation, also Wegzug und Zuzug und materiellen Verfall geprägt sind, sondern auch als überproportional stark kriminalitätsbelastet gelten. Sean McKay, also das sind hier die beiden Autoren dieser Theorie, kam zu der Annahme, dass es an diesen Orten eine kulturelle Transmission geben müsse, die dafür sorgt, dass abweichende normative Einstellungen und kriminelle Traditionen von Generation zu Generation weitergegeben werden. Dass in diesen untersuchten Stadtteilen aber vor allem arme Menschen lebten, lag wahrscheinlich vor allem am günstigen Wohnraum. Dieser ist dann häufig eher auch heruntergekommen, weil sich dann Vermieter und so nicht so sehr darum kümmern und vielleicht Geld sparen wollen, weil ja auch wenig Mieteinnahmen reinkommen. Und zusätzlich wird hier der soziale Zusammenhalt der Bewohnerschaft aufgrund der hohen Fluktuation, wie ich gerade schon sagte, ne, dadurch, dass da Menschen kommen und gehen und eben anderen Faktoren von Außenstehenden eben häufig als eher niedrig eingestuft. Und an dieser Stelle kommt dann auch noch eine andere Idee zum Tragen, nämlich die sogenannte Broken Windows Theorie. Die geht davon aus, dass äußere Verfallserscheinungen, ne, also ihr erinnert euch, auch dazu gibt es eine Crimshot, auf wenig soziale Kontrolle hinweisen und damit Kriminalität eher fördern könnten. Wie gesagt, hört dazu gerne nochmal in die jeweiligen Crim-Shorts rein. Das ist jetzt schwer, das in aller Kürze nochmal so darzustellen. Aber wie gesagt, hier geht es wieder eher um die informelle soziale Kontrolle und vor allem an bestimmten Orten, an denen dann wiederum eher arme Menschen leben. Das ist sozusagen die Quintessenz.
Ja, und noch einen weiteren Ansatz würde ich auch gern noch in den Ring werfen, sozusagen.
Hau raus.
Genau, es gibt nämlich außerdem noch den subkulturtheoretischen Ansatz, bei dem abweichendes Verhalten aus einer Gruppenzugehörigkeit hergeleitet wird. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass diese Theorien in der Regel keine Aussage oder Vermutung über Handlungen durch einzelne Individuen machen, sondern es geht vor allem um das Gruppengefüge. Es gibt hier einige unterschiedliche Richtungen, in die über die Zeit durch verschiedene AutorInnen überlegt wurde. Von lose organisierten männlichen Jugendgruppen aus nordamerikanischen Großstädten bis hin zu richtig professionellen, kriminell organisierten Strukturen. Und gemeinsam ist solchen Theorien aber meistens der Aspekt, dass innerhalb der geformten Gruppen, also ob es jetzt Jugendgruppen sind oder richtige Gangs oder sowas, normabweichende Moralvorstellungen vorherrschen, die von den Mitgliedern der Gruppe als völligst normal angesehen werden. Also das Normal der Mehrheitsgesellschaft wird innerhalb dieser Gruppe umkodiert, so nenne ich es jetzt mal, umdefiniert, könnte man auch sagen, und steht dann nicht selten im Widerspruch zu den Gesetzen und Moralvorstellungen des Mainstreams. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz unterschiedliche Annahmen darüber, worum es den Leuten, die Teil einer solchen Subkultur sind, dann dabei geht. Also warum machen die das? Welchen Zweck erfüllt die Gruppe für sie und so weiter? Und Cohen, der ein sehr bekannter Vertreter einer solchen Subkulturtheorie ist, hat zum Beispiel damals in den 1950er Jahren argumentiert, dass sich viele Jugendliche der Unterschicht in nordamerikanischen Großstädten aus Frust über mangelnde Aufstiegschancen zu Gruppen zusammengeschlossen hätten oder dass sie das eben machen würden und dass diese Gruppen ihnen durch das Umkodieren von Moralvorstellungen ermöglicht hätten oder ermöglichen würden, auf andere Art Ansehen und Prestige zu erlangen und dann eben außerhalb des Mainstreams und innerhalb der eigenen Gruppe. Das ist jetzt aber natürlich auch noch sehr viel komplexer. Es wird aber an der Stelle jetzt auch zu weit führen, wir wollen euch ja nur einen kurzen Überblick geben. Ich halte den Ansatz, muss ich auch sagen, also jetzt für unser heutiges Thema auch eigentlich nicht für super vielversprechend, wenn es jetzt um den Zusammenhang zwischen Armut und Kriminalität geht. Ich wollte es aber zumindest mal erwähnt haben, dass auch in diesem Bereich sich mit Armut auseinandergesetzt wird und ja, würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall auch, darüber mal eine Crimshort zu machen.
Ja, voll. Interessanterweise bin ich ja auf so eine schwedische Studie gestoßen, die genau das als Erklärungsansatz herangezogen haben. Die haben nämlich untersucht mit mehreren tausend Probanden, also in so einer Dunkelfelduntersuchung, wie straffällig denn Kinder bzw. Jugendliche aus bestimmten Familienhintergründen so werden. Die haben Individuen befragt und dann sich die jeweiligen familiären Hintergründe angeguckt. Also kommt dieses Kind, dieser Jugendliche aus einer einkommensstärkeren oder aus einer einkommensschwächeren Familie? Und kommt er aus einer Familie, die mal einkommensschwächer war, aber den sozialen Aufstieg geschafft hat und jetzt irgendwie Mittelschicht, obere Mittelschicht, wie auch immer, oder noch höher einzuordnen ist? Und dann haben sie festgestellt, dass sowohl die Jugendlichen aus einkommensärmeren Familien überproportional häufig von delinquentem Verhalten berichtet haben, als auch die Jugendlichen aus den einkommensstarken Familien, die aber mal einkommensschwach waren, die sozusagen den sozialen Aufstieg geschafft haben. Und dann sozusagen lässt sich ja nicht mehr der einfache Zusammenhang herstellen, zu sagen, okay, die, die arm sind, werden eher straffällig und die, die reich sind, nicht. Sondern es werden ja auch die, die reich sind, eher straffällig, wenn sie mal arm waren oder wenn zumindest die Familie mal arm war. Und die These, die diese Studienautoren dann davon abgeleitet haben, war dann, dass sich da wohl auch eine Art kultureller Zusammenhang, ne, ein subkultureller Zusammenhang irgendwie erkennen lässt, dass die Kinder, die aus Familien kommen, wo vielleicht ne, kulturell geprägt, vielleicht Straftaten eher befürwortet werden. Das ist jetzt sozusagen diese Subkulturtheorie auf so eine familiäre Subkultur irgendwie angewendet. Wie gesagt, Aussagen dieser Studienautoren, ich bin da auch eher skeptisch und sehe das eigentlich wie du, dass man auch mit diesem Subkulturansatz echt auch so ein bisschen aufpassen muss, weil man da auch schnell Thesen aufstellt beziehungsweise Dinge unterstellt, die sich dann vielleicht auch schwer nachweisen lassen zumindest.
Ja, ich finde ja Subkulturen auch super spannend. Es gibt ja in einigen Ländern Südamerikas sehr verbreitet auch so Kartelle, die eine sehr starke Subkultur auch bilden tatsächlich. Also da gibt es ja richtig Musikgenre, die nur dieser Subkultur gewidmet sind. Und das ist dann sozusagen musikalische Propaganda, um irgendwelche vermeintlichen Heldentaten sozusagen zu preisen und ja. Deshalb, also ich finde Subkulturen super spannend, aber wie gesagt, für den heutigen Kontext, glaube ich auch, tun wir es wieder in die Schublade.
Genau. dann machen wir doch mal weiter mit dem von mir schon angesprochenen zweiten Hauptstrang, den man so verfolgen kann. Neben dem Blick auf diejenigen, die straffällig in Erscheinung treten, kann und sollte man den Blick auch auf diejenigen werfen, die Kriminalität definieren. Und diejenigen, die Kriminalität dann strafrechtlich auch verfolgen und dann irgendwie aburteilen, ne? Denn man könnte auch auf die Idee kommen, die Tatsache, dass eher arme Menschen, die aufgrund ja vielleicht klassistischer Vorurteile ohnehin einen schlechteren Stand in unserer Gesellschaft haben, Straftaten begehen oder dann bei diesen erwischt werden, auch daran liegen könnte, wie wir Kriminalität gesellschaftlich überhaupt verstehen. In dieser Denkrichtung geht es bei Kriminalität eben vor allem um Zuschreibungsprozesse. Was also als abweichend gilt, also als nicht normal oder als straffällig, definiert sich erst durch soziale Normen, die wir in gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen festlegen. Also jetzt nicht wir individuell, sondern wir als Gesellschaft, die also nicht naturgegeben sind. Dass wir also einen Diebstahl verwerflich finden, auch wenn er von einer armen oder suchtkranken Person begangen wird, haben wir als Gesellschaft ja so entschieden. Und das könnte eben eigentlich auch ganz anders sein. Das ist ein ganz schöner Gedankenspagat, zu dem ich auf jeden Fall sehr bald mal eine Krimshort machen werde. Das ist nämlich der sogenannte Labeling Approach, der Etikettierungsansatz. Aber ich würde sagen, gehen wir an der Stelle mal ein bisschen weg von diesem für viele sicher eher abstrakten Gedanken und kommen wir mal zu einem sehr konkreten, der auch mit diesem Ansatz zu tun hat. Nämlich der Idee, dass diejenigen in unserer Gesellschaft, die dafür zuständig sind, Kriminalität zu ahnden, vielleicht bei armen Menschen einfach auch etwas genauer hinsehen. Also werden arme Menschen vielleicht durch die Instanzen sozialer Kontrolle diskriminiert oder sogar kriminalisiert? Das ist dann sozusagen die Frage, die sich da stellt. Ist also nicht das straffälligen Risiko bei dieser Gruppe höher, sondern eher das Bestrafungsrisiko? Und da sind wir jetzt nämlich bei unseren Strafverfolgungsbehörden. Und das wollen wir uns jetzt als letzten Punkt auch noch mal ein bisschen genauer ansehen. Nämlich die Frage, ist das denn so? Also schaut zum Beispiel die Polizei bei armen Menschen vielleicht ein bisschen genauer hin als bei Reicheren.
Also eine Perspektive, aus der man drauf gucken könnte, also es gibt so einen Begriff, den haben bestimmt viele von euch schon gehört. Das ist das rassistische Profiling, Racial Profiling. Und das bezieht sich in der Regel auf institutionalisierte Prozesse, zum Beispiel wenn die Polizei den Auftrag hat, illegal eingereiste Menschen durch Personalkontrollen ausfindig zu machen. Denn, also ja, das ist ihr Auftrag, das ist so. Aber das darf sich nicht in der Praxis niederschlagen, dass Menschen, die nicht weiß sind, insgesamt häufiger und vor allem anlasslos von der Polizei kontrolliert werden als Weiße, denen vermeintlich das Deutschsein unterstellt wird, obwohl auch die natürlich illegal eingereist sein könnten. Zumindest ist das ja ein Vorwurf, den es an die Polizei immer mal wieder gibt. Und da muss die Polizei natürlich sehr vorsichtig sein bei der Erfüllung ihres Auftrags und dafür sorgen, dass so eine Praxis nicht angewendet wird, weil das unter Umständen wiederum gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz der kontrollierten Menschen verstoßen könnte. Und warum erzähle ich das so ausführlich? Nämlich, weil es einen ähnlichen Mechanismus auch im klassistischen Sinne gibt. Wobei sich jetzt natürlich klassistisches Profiling oder wir können es auch Classist Profiling nennen, erstmal nicht auf die Hautfarbe, sondern auf die Kleidung, Sauberkeit, den Geruch oder auf bestimmte andere Attribute bezieht, also zum Beispiel offensichtliche Wohnungslosigkeit oder andere Formen der extremen Armut, die sich zum Beispiel auch in Bettelei äußern können oder sowas. Das wären jetzt zumindest vielleicht mal so äußere Merkmale, nach denen Polizei oder auch so Bahnsicherheitspersonal wahrscheinlich in der Regel schauen würden, wenn sie an einen Ort gerufen werden, weil sich zum Beispiel jemand über eine wohnungslose Person in den Öffis beschwert und jetzt eben möchte, dass die Polizei oder das Sicherheitspersonal dieser Person einen Platzverweis erteilen. Es gibt aber leider keine Statistik dazu, bei welchen Platzverweisen durch die Polizei eine solche Situation eine Rolle gespielt hat, weil Platzverweise, die die Polizei erteilen darf, ja auch häufig ein Werkzeug sind, um eine potenzielle Gefahrensituation zu entschärfen. Also eben wirklich, was weiß ich, wenn sich jetzt vielleicht Jugendgruppen, wenn die kurz davor sind, sich zu schlagen oder so, dass sie dann eben jemanden wegschicken können. Aber genau wie Racial Profiling kann natürlich auch dieses klassistische Profiling auch im zwischenmenschlichen Kontakt stattfinden. Und da ist Annelie auch in ihrer Grimshort über Armut und Klassismus schon drauf eingegangen, bezieht sich sowas natürlich eher auf den Fakt, ob jemand der bewertenden Person zufolge jetzt die richtige Kleidung trägt oder den richtigen Hobbys nachgeht oder sowas. Und ich habe mir irgendwie gedacht, dass dieses klassistische Profiling eigentlich, also im zwischenmenschlichen Kontakt, sehr viel relevanter auch noch ist, weil die Polizei zum Beispiel ja häufig, also oder beziehungsweise es ist nur mein Eindruck, ich kann das jetzt leider nicht mit Daten anfüttern, ne? Wie gesagt, die gibt's leider nicht. Aber so von dem, was ich jetzt aus dem öffentlichen Raum so mitbekomme, also ist zumindest die Polizei Platzverweise dann nur erteilt, wenn andere Menschen sie zur Stelle rufen. Aber gerade so Bahnsicherheitspersonal oder so, also weil ich habe mich zum Beispiel auch schon mal mit Obdachlosen unterhalten, die sich an Bahnhöfen aufgehalten haben und die mir erzählt haben, dass sie eigentlich keine Stelle finden, wo sie einfach mal nur sein dürfen. Also außer wenn sie jetzt sozusagen in ganz abgeschiedene Teile einer Stadt gehen würden. Aber da, wo sie sozusagen, ich sag mal, die meisten Vorteile davon haben, sich aufzuhalten, weil es da vielleicht auch die meisten Hilfsangebote für sie gibt oder so, da werden sie eigentlich in einer Tour auch, also es wird ihnen gespiegelt durch Menschen oder durch Sicherheitspersonal, dass sie dort nicht erwünscht sind. Genau, deshalb finde ich eben auch dieses klassistische Profiling auch im zwischenmenschlichen Bereich durchaus sehr relevant. Ja, aber insgesamt, also wenn man sich mit dem Thema so klassistisches Profiling mal näher beschäftigt, dann also muss man einfach sagen, es gibt erschreckend wenig Literatur und auch erschreckend wenig Daten dazu. Und das hattest du vorhin auch schon mal gesagt, Annelie, dass rassistisches Profiling und klassistisches Profiling auch eng miteinander zusammenhängen können, weil Nicht-Weißen häufig negative Attribute wie kriminell oder nicht zugehörig sein unterstellt werden und das dann wiederum zu klassistischen Annahmen über diese Menschen führen kann. Ja, aber wie gesagt, es gibt halt echt kaum Daten darüber. Also ich habe zumindest keine gefunden. Und ich stelle mir auch vor, dass, also zumindest was die offiziellen Hellfeld-Daten angeht, dass das derzeit auch gar nicht unbedingt möglich ist, diese Daten zu sammeln, weil das ja auch gar keine feststehenden Rechtsbegriffe in dem Sinne sind und auch klassistisches Profiling häufig so subtil abläuft, dass es auch schwierig ist, da so einen Zusammenhang zu herzustellen zu einer Aktion.
Mhm. Ja, ich habe dazu jetzt gerade ganz viele Gedanken. Okay. Das wollen wir mal kurz sortieren.
Ja.
Ja, also ich habe jetzt gerade, wir hatten ja gerade die EM, unter anderem auch hier bei uns in Hamburg, haben Spiele stattgefunden und da gab es mehrere Medienberichterstattungen, dass zum Beispiel die Polizei wohl gerade am Hauptbahnhof und rund um den Hauptbahnhof mit sehr vielen Platzverweisen für Obdachlose, sie wollten sozusagen dafür sorgen, dass diese wahrnehmbare Armut dann wahrscheinlich für die ganzen Touristen, die dann hierher kommen und für die EM-Besucher eben nicht so wahrnehmbar ist, weil nämlich genau diese wahrnehmbare Armut für viele Menschen auch zu so Unsicherheitsgefühlen führt.
Ja.
Ne? Also, dass sie irgendwie eher auch Angst haben, warum auch immer. Also, das ist ja auch mit unterschiedlichen Sachen verbunden. Mhm. Damit hängen auch Gerüche zusammen oder andere Dinge, wo Menschen sich einfach unwohl fühlen.
Ja, oder sich schämen, dass sie nicht helfen können oder wollen.
Genau, oder genau, so ein Schamgefühl, auch das, genau, richtig. Und es ist ja erstmal so, dass Armut, aber auch Obdachlosigkeit und auch eine Suchterkrankung, das sind an sich ja erstmal keine Straftaten. Ne? Also sozusagen eigentlich ja nicht polizeiliches Aufgabengebiet, wenn man so will. Aber natürlich spielt die Polizei da eine ganz große Rolle, wie du gerade schon sagtest, genau durch solche Platzverweise, was ja immer, also in Hamburg gab es jetzt auch kürzlich mal so eine relativ kleine Untersuchung auch dazu zur Wahrnehmung von obdachlosen Menschen, zu deren Wahrnehmung über polizeiliche Arbeit. Mhm. Und dabei wurde ganz klar, dass die sich sehr gegängelt fühlen und dass sie sich ungerecht behandelt fühlen, aber natürlich diese Beschwerdemacht oder glauben, diese Beschwerdemacht nicht zu haben, mhm. also diese, sich beschweren zu können und seine eigenen Rechte zu kennen und auch sozusagen dieses, ja, einfach auch als Mensch anerkannt zu werden und auch so behandelt zu werden, auch von Polizei, weil Polizei ist ja im Prinzip für die gesamte Gesellschaft da. Obdachlose haben ja genauso ein Anrecht, von Polizei fair behandelt zu werden wie alle anderen Menschen.
Ja.
Und deswegen, du hast recht, na klar, also es gibt diese Helferdaten einfach nicht, sodass wir das auch mal ordentlich uns angucken könnten und das mal so aufdröseln könnten und uns da die unterschiedlichen Aspekte auch angucken könnten. Also ich weiß, dass ich das mit Polizeistudierenden ganz oft mache, dass ich halt mit denen darüber spreche und sie mir dann auch aus Praktika und so darüber berichten, wie das so auch im Polizeialltag abläuft, ne? Von diesem Wegservice morgens, wenn sie dann irgendwie rumlaufen und Obdachlose erstmal vor so Eingängen von Banken und Geschäften irgendwie wecken und eben, ja, wegscheuchen auch. Mhm. Ja, wo man sich ja dann schon fragen kann, ja, wird dann nicht auch Armut ein Stück weit zumindest kriminalisiert? Weil, wie du schon sagst, das spielt ja eine große Rolle, wie Polizei damit umgeht. Das wird ja wahrgenommen und irgendwie, es reflektiert ja auch wieder zurück in die Gesellschaft. Und von daher finde ich das ein total wichtiges und spannendes Thema, sehr untererforschtes Thema leider. Mhm. Und ja, wie gesagt, Armut an sich ist keine Straftat, aber es gibt ja Straftaten, die von Polizei verfolgt werden, auch verfolgt werden müssen. Und ich habe in diesem Zusammenhang nicht nur vom Klassis-Profiling, also vom klassistischen Profiling, sondern auch vom Social Profiling gehört, vor allem dann, wenn es um sogenannte Kontrolldelikte geht. Also, ne, dieses, wo man sucht, da findet man. Also zum Beispiel das Thema Drogenkriminalität. Das ist immer so ein Beispiel, was sehr gerne herangezogen wird, weil es vieles deutlich macht oder weil es zumindest deutlich macht, worum es letztlich geht. Also es ist ja erstmal in der Regel so, dass Delikte entweder von Menschen angezeigt werden müssen, um der Polizei bekannt zu werden, oder die Polizei geht selber los und sucht danach. So, ne? Das sind ja sozusagen die zwei Möglichkeiten. Und im zweiten Fall kommt es dann zwangsläufig dazu, dass je mehr die Polizei sucht, desto mehr wird sie dann eben höchstwahrscheinlich auch finden. Es gibt ja auch das sogenannte Lüchow-Dannenberg-Phänomen, das den Effekt beschreibt, dass bei hoher Polizeipräsenz an einem bestimmten Ort sehr wahrscheinlich zumindest erstmal auch die polizeilich registrierten Straftaten ansteigen. So, und wenn man jetzt den Unterschied zwischen Korrelation, also Zusammenhang, und Kausalität, also ursächlicher Zusammenhang, nicht kennt, dann könnte man meinen, dass die Polizei Kriminalität verursacht. Also da ist mal Polizei und es passiert mehr Kriminalität. So. Das ist aber natürlich Quatsch, sondern hat eben damit zu tun, dass das Dunkelfeld einfach kleiner wird an diesem Ort, wenn die Organe staatlicher Kontrolle da genauer hinsehen. Ne? Und ein interessantes Feld ist eben auch die Drogenkriminalität. Die wird nur sehr, sehr selten von Menschen angezeigt. Also die Konsumenten haben natürlich kein Interesse daran, selbst wenn sie mal von einem Dealer übers Ohr gehauen wurden, irgendwie zur Polizei zu gehen. Und sie wird deshalb fast ausschließlich durch polizeiliche Kontrollen aufgedeckt. Darum nennt man das eben auch Kontrolldelikt. Und wenn also die Drogenkriminalität an einem Ort besonders hoch ist, kann das daran liegen, dass sie tatsächlich höher ist als an anderen Orten. Oder es kann daran liegen, dass die Polizei an diesem Ort besonders viel kontrolliert oder auch mit Hilfe verdeckter Ermittler, Drogenhändler und Konsumenten auf frischer Tat ertappt. So. Und man muss erstmal festhalten, dass Drogen auf jeden Fall nicht nur ein Thema der Unterschicht sind.
Wollte ich auch gerade sagen, ja.
Und das wissen wir auf jeden Fall alle, denke ich. Das zeigte auch schon eine Studie aus dem Jahr 1971, wonach jugendliche Drogenkonsumenten überproportional häufig Oberschüler waren. Man muss aber auch sagen, dass es sehr auf das jeweilige Studiendesign ankommt, denn wenn Forschende vor allem mit bestimmten Einrichtungen für Drogenabhängige zusammenarbeiten, hat man dadurch natürlich so eine gewisse Vorauswahl der Menschen, die sich eben an solche Einrichtungen wenden. Man nennt das dann auch Sampling Bias. Das gestehen viele Forschende auch selber ein, ne, dass das sozusagen das auch verfälscht dann letztlich. Und die Arten von Drogen, die konsumiert werden, unterscheiden sich
ja
oft. Aber reiche Menschen berauschen sich definitiv auch an illegalen Substanzen. Und bei den abgeurteilten Drogendelikten spiegelt sich das kaum wider. Und das legt die Vermutung für viele Experten nahe, dass der Fokus und das Vorgehen der Polizei hier eine ganz entscheidende Rolle spielen. Studien kommen zu dem Schluss, dass ein Drittel der Deutschen schon mal illegale Drogen genommen haben. Und allein in einem Jahr sind es wahrscheinlich so um die 6 bis 7 Millionen Drogenkonsumenten. Wenn man sich dann mal ansieht, wie klein im Vergleich der Teil der von der Polizei entdeckten Taten ist, wird klar, da bleibt eine ganze Menge unentdeckt. Ist bei vielen Kriminalitätsbereichen so und in diesem Fall eben auch. Und für das Entdeckungsrisiko ist es sehr entscheidend, wo die Polizeibeamten Drogen und Drogenhandel dann am ehesten vermuten und welche Arten von Beschaffung und Konsum dann auch im öffentlichen Raum stattfinden. Da haben es reiche Menschen oder reichere Menschen natürlich deutlich einfacher, denn sie können sich den Drogenlieferanten nach Hause oder auf die Party kommen lassen und so weiter. Und das Klischee, dass Drogen ein Problem der Unterschicht sind, spielt da auch reicheren Menschen einfach in die Karten. Und vor allem dann, wenn auch Polizeibeamte davon ausgehen, und dann sind wir eben wieder beim Thema Social Profiling oder auch Classes Profiling, dass Drogen vor allem von armen Menschen konsumiert werden und dass sie dann eben in entsprechenden Bereichen kontrollieren und entsprechende Personen kontrollieren, die sie eben für arme Menschen halten.
Mhm. Wobei man auch da, finde ich, sagen muss, es gibt ja durchaus auch wieder Teile der Bevölkerung, die dann eben durchaus auch mal die Polizei rufen. Also gerade in Berlin habe ich das jetzt innerhalb der letzten Monate immer mal mitbekommen. Da gab es ein paar Beiträge vom RBB, dass wenn da zum Beispiel an einem Platz rund um einen Spielplatz öffentlich Drogen konsumiert wurden und dann Spritzen rumgelegen haben, an denen sich Kinder hätten verletzen können, dass dann eben auch Menschen die Polizei gerufen haben, um die Polizei darauf aufmerksam zu machen. Ne, also es ist nicht immer nur, dass die Polizei irgendwie durch die ganze Stadt schnüffelt und also so.
Nee, das stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt, natürlich. Also, aber auch dann wieder eher Drogenkriminalität, die im öffentlichen Raum stattfindet,
genau,
und nicht so sehr hinter verschlossenen,
ja,
Türen. Genau, ja.
Auch da wieder, weil der Hauptauftrag ja ist, den öffentlichen Raum zu sichern quasi und man hinter die verschlossenen Türen schlechter gucken kann. Also das ist wieder das Privileg der reicheren Menschen,
ja,
dass sie das natürlich viel besser verbergen können als jetzt ärmere, ja, Menschen oder also vor allem besonders arme Menschen, die eben keinen eigenen Wohnraum zur Verfügung haben.
Mhm.
Genau, aber das ist ja, wie du gerade gesagt hast. Also, aber nur, dass wir jetzt vielleicht der Fairheit der Polizei gegenüber auch, dass sie sozusagen,
ja,
jetzt nicht morgens aufstehen und so denken so, heute würge ich mal in irgendeinem armen Menschen was rein. Also, das wäre auch ein falscher Eindruck.
Nee, so sollte das jetzt auch nicht klingen. Nee, da hast du vollkommen recht. Das ist ja ein strukturelles Problem und auch ein gesamtgesellschaftliches Problem, was sich dann eben auch auf Polizeiarbeit überträgt, sicherlich.
Ja.
Wie gesagt, je nachdem, wo sie dann auch genau hinsehen. Aber du hast recht, na klar, da spielen auch andere Faktoren durchaus mit rein. Aber feststeht, dass höchstwahrscheinlich armere Menschen da deutlich benachteiligt sind, einfach,
ja,
was sowas angeht.
Definitiv, genau, ja.
Ja, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was sich mitunter vielleicht auch auf die Organisation, also oder auf einzelne handelnde Personen in der Polizei überträgt. Aber es ist halt auch kein Problem, was rein polizeilich ist, sondern eher ein strukturelles. Und ich finde, Polizeikritik muss ja auch hier und da okay sein. Und es gibt ja wirklich gerade zu Ermittlungen bei Drogen, gerade verdeckte Ermittlungen bei Drogendelikten, da gibt es wirklich gute Studien zu, dass Polizei da ganz explizit auf bestimmte Zielgruppen abzielt.
Ja.
Und eben nicht auf den reichen Besucher einer Kunstvernissage oder so, ne, wo wirklich viel Koks, also zumindest wird das ja vermutet oder wird das immer so gesagt, viel Koks konsumiert wird oder in anderen Bereichen, wie auch immer,
ja,
ne, oder in bestimmten Stadtteilen deutlich weniger Drogenkontrollen macht als in anderen und so. Aber die Tatsache, dass auch Polizeibeamte diese Bilder im Kopf haben, das ist natürlich, das, ja, haben viele Menschen in unserer Gesellschaft, da bin ich mir sehr sicher. Es ist nur gerade bei einer Organisation wie Polizei auch so, dass man da eben auch sowas reflektieren muss, mhm, und da, ja, vielleicht auch mal strukturell dran muss. Du hast natürlich recht, Polizei soll vor allem den öffentlichen Raum ja sichern oder sicher machen oder Kriminalität vor allem im öffentlichen Raum und sichtbare Kriminalität ist natürlich für eine Gesellschaft auch schlecht, weil es halt einfach zeigt, dass ja staatliche Organe keine Durchsetzungskraft haben, dass Gesetze irgendwie nicht gelten oder so, ne? Also es ist wie so ein rechtsfreier Raum oder so entsteht. Das will eine Gesellschaft natürlich nicht und das ist definitiv auch polizeilicher Auftrag. Das heißt, Dinge, die im öffentlichen Raum stattfinden, sind naturgemäß viel mehr Kontrolldruck unterlegen als Dinge, die hinter verschlossenen Wänden passieren. Das ist ja genau wie mit Gewalt, ne? Also Gewalt, die im eigenen Zuhause passiert. Auch da bekommt Polizei definitiv viel weniger mit als Gewalt, die im öffentlichen Raum stattfindet. Also
genau,
ja. Das muss man einschränkend auf jeden Fall alles dazu sagen. Das ist wichtig.
Genau, ja. Es ist ein Spannungsfeld und es macht einfach nochmal deutlich, wer Privilegien hat und wer sie nicht hat.
Genau. Ist auch ein guter Schluss,
ja,
finde ich gut.
Ja, und ein weiterer Bereich, den man mal auf eine Ungleichbehandlung in Bezug auf vermeintliche so reichen und armen Kriminalität hin untersuchen sollte, sind auch die Ermittlungen und Ahndung von Sozialhilfebetrug und so zum Beispiel Steuerhinterziehung.
Mhm.
Denn auch wenn die Strafen ähnlich sind, gibt es zum Beispiel bei der Selbstanzeige von Steuerhinterziehung ja mildernde Umstände, die dann für einen sprechen, was die Bestrafung angeht. oder dass es sogar teilweise straffrei bleiben kann in einem bestimmten Zeitspektrum. Aber das gibt es eben bei Sozialhilfebetrug auf diese Art nicht. Und da wird zumindest so von dem, was ich jetzt bisher gelesen habe, auch einfach viel stärker kontrolliert. Und ich glaube, dass auch das wieder geprägt ist von so einem bestimmten gesellschaftlichen Bild, das man so von SozialhilfeempfängerInnen hat. Also auch wenn man sich jetzt den derzeitigen politischen Diskurs so anguckt, wird da, finde ich, häufig oder schwingt da so diese Unterstellung mit, dass die Menschen, die solche Sozialhilfe empfangen, nicht arbeiten möchten, dass sie ja irgendwie faul sind, dem Rest der Gesellschaft auf der Tasche liegen oder so und dass sie sich im Zweifelsfall halt irgendwelche Leistungen erschleichen wollen. Ja, ich finde, der Diskurs wird manchmal ganz schön populistisch geführt.
Ja, definitiv. Definitiv. Und was so die Ermittlungen bei diesen beiden unterschiedlichen Deliktsfeldern angeht, wo man jetzt mal davon ausgehen kann, dass das eine vielleicht eher von Ärmeren und das andere vielleicht eher zumindest von reicheren Menschen begangen wird. Auch da sind wir, glaube ich, wieder beim Thema Privilegien. Also ein sozusagen Privileg, was ja im Gesetz verankert ist, hast du ja gerade schon gesagt, nämlich dass es diese Selbstanzeige bei Steuerdelikten ja gibt. Was es ja vor allem gibt, weil nämlich die Ermittlungen so schwierig sind und weil dann auch Steuerbehörden und Strafverfolgungsbehörden eben dankbar sind, wenn Menschen dann selber kommen. Mhm. Was bei Sozialhilfebetrug, und das hat auch mit Privilegien zu tun, eben anders ist, weil Menschen, die wenig haben, auch wenig Möglichkeiten zur Verschleierung haben solcher Dinge. Mhm. Ne? Also ein Konto in der Schweiz, irgendwo, was weiß ich denn, irgendwelche Schließfächer oder überhaupt die Möglichkeit und das Wissen darum, wie man Gelder wohin und ne, über Geldwäsche oder irgendwelche anderen Dinge, das ist ja dann häufig auch ungleich. Also da gibt es ja auch ein Ungleichgewicht und Strafverfolgungsbehörden haben es dann, denke ich zumindest, ohne da jetzt handfeste Daten für zu haben, auch deutlich leichter bei Sozialhilfebetrug zu ermitteln als bei Steuerdelikten.
Mal davon abgesehen, dass man ja bei Sozialhilfeempfang seine Finanzen auch offenlegen muss und dadurch ja, also das, was rausgeht, was reingeht quasi, viel stärker auch reguliert ist als jetzt bei Menschen, die Sozialhilfe nicht empfangen, die ohne auskommen. Genau, also weil, das hast du ja auch gerade schon angeschnitten, natürlich, man geht davon aus, dass wirklich arme Menschen eher nicht Steuern hinterziehen, weil sie vielleicht, genau so weit kommt es gar nicht. Aber natürlich kann das von allen Einkommensschichten trotzdem gemacht werden. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, kann man genau den Unterschied zwischen SozialhilfeempfängerInnen und Nicht-SozialhilfeempfängerInnen, unabhängig von deren Einkommensklasse, da ganz gut sehen, was die Regulierung auch angeht.
Mhm, genau. Mhm. Ja, ja. Und bei eben Sozialhilfeempfängern schaut man ganz genau hin, schon von vornherein. Und dann fallen Dinge eben auch viel schneller auf, wenn sie dann irgendwie nicht so richtig hinhauen, ne? Mhm. Ja, aber das hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass man halt grundsätzlich den Menschen dann schon misstraut, wenn man Sozialhilfe beantragt, zu sagen, na, liegt da nicht doch noch irgendwo ein bisschen Geld rum auf irgendeinem Konto, bevor du hier Geld vom Staat kassierst. Eine Sache, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben, ist vielleicht so auch diese Bilder, die wir ja schon festgestellt haben, in den Köpfen vieler Menschen sind über arme Menschen und auch die Vorurteile, die man so hat, die sich auch in medialer Darstellung sicherlich immer wieder reproduzieren und auch dazu führen, dass sich Bilder ja auch vielleicht verfestigen. Wir haben im Vorfeld ja auch darüber diskutiert, wie wir die mediale Darstellung von Armut gerade so im Kontext von Kriminalität irgendwie empfinden, über welche Delikte vielleicht in Tageszeitungen am ehesten berichtet werden, wie Täter und Täterinnen vielleicht auch dargestellt werden oder auch wie es in fiktiven Filmen, Serien und so weiter ist und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass es sich so klar gar nicht festmachen lässt, oder?
Ja.
Also mein Gefühl war so ein bisschen, dass es schon so ist, dass diese Darstellung, wenn ich jetzt so an den einen oder anderen Tatort zum Beispiel denke oder an andere, ohne jetzt den Tatort an sich irgendwie schämen zu wollen, das zieht sich aus meiner Sicht so ein bisschen durch, dass zumindest bei bestimmten Delikten es halt tatsächlich immer arme Menschen sind. Also ich denke gerade so an Drogengeschichten, aber eben auch an andere, gerade Gewaltkriminalität, wo man, wie ich finde, zumindest ist aber nur meine subjektive Wahrnehmung. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt da auch gar keine Studien zu haben und nichts, ist es jetzt auch müßig, sich darüber jetzt allzu lange zu unterhalten. Meine subjektive Wahrnehmung ist so ein bisschen, dass das so ist. Aber natürlich gibt es auch in Medien die Darstellung anderer Verbrecher und Verbrecherinnen, die auch durchaus mal höheren Klassen angehören und auch kriminell werden. Oder wenn man jetzt mal so an House of Cards oder an andere Dinge denkt, klar, das gibt's auch alles. Also
ja.
Von daher trügt mich da meine subjektive Wahrnehmung vielleicht auch einfach.
Ja, ja, weil das kommt wirklich total drauf an, um welches Milieu es jetzt einfach gerade in den Serien oder Filmen oder was auch immer geht und auch wie differenziert sich diese Formate dann überhaupt damit auseinandersetzen, ob sie es halt wirklich stark überspitzt darstellen oder nicht und so. Natürlich wird da aber auch mit Stereotypen gespielt. Also ich finde sowohl in die eine Richtung als auch in die andere, also in die arme als auch in die reiche Richtung. Mhm. Aber ja, also so den einen Stereotyp, finde ich, gibt es jetzt nicht.
Hm. Ja, genau. Also wie gesagt, dann lass es uns an der Stelle einfach auch abkürzen. Also manchmal ist es ja auch tatsächlich viel spektakulärer, wenn dann irgendwie jemand aus der Oberschicht dann plötzlich irgendwie kriminell wird.
Mhm. Was mir noch eingefallen ist, was wir vielleicht vorhin noch gar nicht besprochen haben, also weil wir haben zwar darüber gesprochen, dass zum Beispiel Wohnungslose in der Innenstadt eigentlich nicht erwünscht sind, so gesellschaftlich oder teilweise auch strukturell. Aber mir ist noch eingefallen, dass sich das ja durchaus auch in der Architektur niederschlägt. Also, dass U-Bahn-Stationen nach einer bestimmten Uhrzeit geschlossen werden oder dass es zum Beispiel bestimmte Bänke gibt, die so designt sind, dass sich dort niemand drauflegen kann oder einfach so verschiedene Sachen. Das finde ich auch nochmal eigentlich ein spannender Aspekt, so, also kein schöner, aber ein spannender.
Ja, ja, genau, zur Armut im öffentlichen Raum, ne? Und diese menschenfeindliche Architektur oder Defensive Architecture nennt man das, glaube ich, ne? Mhm. Wenn es nämlich genau darum geht, es Menschen möglichst unbequem zu machen oder es werden so bestimmte Tonlagen abgespielt. Jan Böhmermann hatte das auch mal in einer Sendung. Da ging es aber eher um herumlungernde Jugendliche, wo tatsächlich Innenstädte bestimmter deutscher Städte, ich verlinke das mal in den Shownotes auch, einen bestimmten Ton abspielen, den aber nur junge Menschen hören und ältere eben nicht. Das hat jetzt gar nicht so viel mit Armut zu tun, aber ich fand es trotzdem interessant. Und in diesem Kontext, ne, wie du sagst, diese Parkbänke, wo dann in der Mitte irgendwie noch so ein Metallstreben eingebaut werden, damit sich da eben Obdachlose nicht hinlegen können. Mhm. Oder auch Mülleimer, aus denen man dann Dinge nicht mehr rausnehmen kann, damit eben Menschen, die Pfandflaschen sammeln, da nicht mehr drankommen. Und lauter solche Sachen, da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis für.
Ja.
Aber genau, da geht es eben genau darum, im öffentlichen Raum und dieses wahrnehmbare, diese wahrnehmbare Armut, die man dann eben anscheinend nicht möchte.
Genau, ja. Ja. Und auf die Art hat man dann, also auch wenn es sozusagen rein rechtlich nicht verboten ist, arm zu sein sozusagen, hat man dann trotzdem das Gefühl, dass es so gesellschaftlich verboten ist trotzdem.
Verpönt, ja, genau.
Ja. Ja.
Definitiv, genau. Und das wirkt sich ja dann wiederum auch auf verschiedene Bereiche aus, ne? Also das,
genau.
Da sind wir dann wieder beim Thema Klassismus.
Ich muss gerade.
So, da schließt sich der Kreis.
Hast du Ein Königreich für ein Lama gesehen?
Ja, habe ich mal gesehen, also ewig her.
Ich finde ja Isma, das ist diese alte Hexe da, finde ich ja total, es ist ein total spannender Charakter und an die musste ich gerade denken. Es ist mir gerade eigentlich voll unangenehm, dass ich den Film so gut kenne, aber es ist ein guter Film, meiner Meinung nach.
Okay.
Aber Isma hat doch am Anfang des Films sich immer auf den Thron gesetzt und dann so Audienzen durchgeführt. Und Pacha hatte dann die Audienz mit, ein anderer Bauer hatte eine Audienz mit Isma. Und der hatte quasi vorgetragen, dass er halt Hunger hat und dass er irgendwie Unterstützung möchte. Und dann hat Isma zu ihm gesagt, ha, wärst du kein armer Bauer geworden, würdest du jetzt nicht so blöd dastehen. Da musste ich gerade total dran denken, so, ja, klar, werd doch reich, dann hast du es leichter.
Na, gibt es nicht auch, es gibt doch diese, aber ich glaube, das wurde ihr nur angedichtet, diesen Spruch von Marie Antoinette oder das, was ihr zumindest nachgesagt wurde, was Marie Antoinette angeblich gesagt haben soll. Wenn die Armen kein Brot haben, dann lasset sie doch Kuchen essen.
Ja, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, dass das nur eine Unterstellung ist. Aber
ja, ich glaube auch.
Wenn sie es gesagt hätte, dann hätte sie, da habe ich mal auch jemanden, also so einen Historiker drüber sprechen hören, dann hätte sie vermutlich gar nicht das Verständnis gehabt, um, also so aus ihrem, aus ihrer Bubble heraus sozusagen die Lebensrealität der armen Bauern so wirklich erfassen zu können. Eventuell, aber es kann auch sein, dass sich dieser Historiker geirrt hat. Es war nur so ein Beifang.
Ja, genau. Ich glaube, das ist halt so sinnbildlich dafür, dass eben reiche Menschen dann so wenig Verständnis für die Lebenswirklichkeit armer Menschen haben. Dass man eben dann, wenn man kein Brot hat, eben auch keinen Kuchen hat. Also
ja.
Ich glaube, selbst wenn sie es nie gesagt hat, finde ich zumindest das, was dahinter steckt, trotzdem irgendwie interessant. Dass ich schon glaube, dass das halt häufig so ist, dass wenn man, dafür muss man auch nicht super reich sein. Ich glaube, wenn man relativ privilegiert aufgewachsen ist oder nie in die Situation kam, eben nicht bestimmte Dinge einfach nicht zur Verfügung zu haben, bestimmte Ressourcen einfach nicht zu haben, dass es dann sehr schwer vorstellbar ist, wie es sich anfühlt oder was es bedeutet und dass es eben auch nicht so einfach ist, ja, dann arbeite doch einfach oder dann, ja, dann tu einfach was, krieg einfach mal deinen Hintern hoch. Ja. Also dass dieses typische, naja gut, arme Menschen sind irgendwie selber schuld und die sind alle faul, dass das, glaube ich, aus einer sehr privilegierten Position heraus oft gesagt wird.
Ja, das denke ich auch. Ja, aber ich würde sagen, eigentlich sind wir am Ende der Episode angekommen. Und ich glaube auch, dass wir euch, die jetzt zuhören, einen ganz guten Überblick über den Themenbereich geben und klar machen konnten, warum das ein so gesellschaftlich wichtiges Thema ist. Falls euch manche Sachen noch nicht so klar sein sollten oder beziehungsweise nein, auch wenn es euch schon klar ist, so oder so, freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Da werden wir uns dann nämlich auch nochmal viel stärker der strukturellen und so auch rechtlichen Ebene widmen. Falls ihr uns kontaktieren wollt, macht das sehr gerne. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Das könnt ihr machen unter krimschnack@protonmail.com. Und ihr findet uns natürlich auch in den sozialen Medien, sowohl bei Facebook als auch bei Instagram unter Krimschnack. Ja, folgt uns gerne, liked unsere Inhalte und schreibt uns eine Bewertung, da freuen wir uns auch immer drüber. Und ja, dann freue ich mich, oder ich spreche mal für uns beide, freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinhört. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.